Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Etwas, das ich publiziere und nicht patentiere, ist verloren.
Mit der Immunotherapeutics wollen wir neue Wirkstoffe finden und entwickeln, die auf unser Immunsystem wirken.
Das wirklich Neue entsteht häufig in dem Bereich, wo die wissenschaftlichen Felder aneinanderstoßen.
Heute geht es um eine sehr interessante Erfolgsgeschichte aus dem Bereich der Medizin. Ich war nämlich virtuell beim Exzellenzcluster CIPS in Freiburg zu Gast. CIPS steht für Center for Integrative Biological Signaling Studies. Und genau darüber sprechen wir auch, nämlich über biologische Signalwege. Und damit herzlich willkommen zu Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Wir horchen jetzt mal in uns hinein. Unser Immunsystem steht ständig vor komplexen Entscheidungen. Soll es eine Immunreaktion auslösen oder nicht? Soll es eine Entzündung starten, um eine Infektion zu bekämpfen? Oder bleibt es besser inaktiv, um gesundes Gewebe nicht anzugreifen? Damit Immunzellen in jeder Situation die richtige Entscheidung treffen, müssen sie komplexe Signale aus ihrer Umgebung verarbeiten und für jede Situation möglichst die genau richtig ausbalancierte Reaktion vorhalten. Nicht zu schwach und nicht zu stark. Dass das nicht immer gut funktioniert, merken wir, wenn wir zum Beispiel allergisch reagieren, weil unser Immunsystem überreagiert. Daher ist also eine große Frage, wie genau funktioniert die Steuerung unseres Immunsystems? Und wie können wir sie gezielt beeinflussen, um Krankheiten wie beispielsweise Krebs effektiver zu behandeln? Der Immunologe Professor Dr. Olaf Groß und die Pharmazeutin Dr. Emilia Neuwirth erforschen, wie Immunzellen durch bestimmte Moleküle aktiviert oder gezielt gebremst werden können. Fangen wir mal bei den Grundlagen an, zum Beispiel bei Entzündungen im Körper. Wozu dienen sie und warum sind sie oft so gefährlich für uns?
Entzündungen sollen natürlich den Körper schützen, aber das Immunsystem ist ja erstmal blind. Das heißt, die Stärke einer Immunreaktion, in dem Fall konkret einer Entzündung, kann variieren. Und wenn sie zu stark ist, führt sie zu Kollateralschäden, Friendly Fire. Das eigene Gewebe wird zerstört und das ist ein schmaler Grat, auf dem wir die Immunantwort regulieren müssen, damit sie uns effizient schützt, aber möglichst wenig zerstört.
Und um welche biologischen Signale geht es da? Also welche Signale lösen solche Entzündungen aus? Und wie entscheidet der Körper letzten Endes, ob er die Entzündungsreaktion startet oder unterdrückt?
Ja, also das Immunsystem muss die Gegenwart von einem Pathogen, von einem Krankheitserreger feststellen. Also zum Beispiel von einem Bakterium, von einem Pilz, von einem Virus. Und das erkennt das Immunsystem an Molekülen in der Regel, die in den Krankheitserregern drin sind. Und wenn er das sieht und das fortgesetzt sieht, entscheidet er, eine Entzündungsreaktion zu aktivieren. Und wenn dann Schäden auftreten, dann können die auch einerseits aktivieren und das vorantreiben. Oder wenn Gewebeschaden festgestellt wird, kann das die Entzündungsreaktion dämpfen.
Und das klappt nicht immer so, wie wir es als Menschen gerne hätten, was dann zu bestimmten Krankheiten führt, die einige von uns kennen oder viele von uns mittlerweile kennen. Das betrifft sehr, sehr viele Menschen. Das heißt, am besten wäre es doch für uns so, wenn wir einen Regler hätten, wo wir selber einstellen könnten, wie stark wir es gerade gerne hätten, diese Immunsystemreaktion, oder?
Genau, das versuchen wir genau zu machen. Wir versuchen, dem Immunsystem zu helfen, dass es wieder in die Mitte kommt. Also Erkrankungen können mit zu viel oder zu wenig Immunreaktion in Verbindung stehen. Wenn zu wenig Immunreaktion kann zu Krebs führen und zu viel Immunreaktion, das führt zu Autoimmunität oder Allergien, viele Erkrankungen, wo wir gar nicht so offensichtlich vorher sehen konnten, dass das Immunsystem da eine Rolle spielt, sind auch mit einer zu starken Immunreaktion in Zusammenhang zu bringen.
Zum Beispiel, oder sind das Erkrankungen, die man gar nicht so kennt?
Ja, doch, also Alzheimer, ja, tatsächlich neurodegenerative Erkrankungen. Das Gehirn ist ja auch voller Immunzellen, voller Mikroglia. Wir sehen jetzt, die spielen eine ganz starke Rolle bei Erkrankungen des Gehirns, auch wenn man vielleicht gar keine Entzündung sehen können, also gar nicht weitere Immunzellen ins Gehirn gehen, aber die vorhandenen Immunzellen, die fördern die Erkrankung.
Was für Stellschrauben gibt es denn, um das Immunsystem überhaupt zu beeinflussen?
Ja, also eine klassische Therapie ist natürlich Cortison, mit der kann man ganz breit die Immunantwort unterdrücken. Und jetzt in letzter Zeit gibt es immer mehr Therapiemöglichkeiten, mit denen wir das viel gezielter machen können. Wir können zum Beispiel durch Antikörper Immunantworten hemmen, indem wir zum Beispiel Signalstoffe, Botenstoffe des Immunsystems, die Entzündungsantworten antreiben, abfangen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch wieder Antikörper, die in regulatorische Prozesse eingreifen. Und die können dann die Immunantwort steigern, indem sie eine Hemmung aufheben.
Aber es geht ums richtige Maß. Also es wäre dann auch wieder falsch, wenn man es dann so reguliert, dass es wieder in die andere Richtung ausschlägt, oder?
Absolut. Das ist die große Gefahr. Das ist auch die Nebenwirkung, die wir ständig sehen. Also wenn wir, was jetzt in letzter Zeit in der Krebstherapie sehr erfolgreich war, sind die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren. Also da werden T-Zellen, die eigentlich den Krebs bekämpfen sollen, die der Krebs aber hemmt. Da werden diese Hemmungsmechanismen durch Antikörper unterdrückt. Dann wird die T-Zelle wieder aktiviert. Das hilft bei vielen Krebsarten, bei vielen auch nicht. Aber ganz typische Nebenwirkungen sind dann eben rheumatologische Erkrankungen, also Autoimmunerkrankungen, die dann auftreten, weil wir können die Bremse nicht gezielt nur gegen den Krebs lösen, sondern wir lösen die Bremse dann überall, da wo der Körper diese gleichen Bremsmechanismen eben einsetzt, um sich genau vor einer Überreaktion zu schützen. Der Krebs ist ja da in dem Sinne sehr listig. Er benutzt die körpereigenen Regulationsmechanismen, Mechanismen, die uns eigentlich vor Autoimmunität schützen sollen, und setzt die ein, um seine eigene Immunabstoßung zu unterdrücken.
Ist das Stand jetzt, also momentan ist es so, dass man das noch nicht anders regulieren kann? Sehen Sie da eine Möglichkeit einer Veränderung später, oder ist es einfach vom System her gar nicht anders möglich, dass wenn man es runterfährt, fährt man alles runter zum Beispiel?
Ja, das ist eine gute Frage. Das wird man erst wissen, wenn man es hat. So wie wir auch grundsätzlich erst wissen konnten, dass das überhaupt möglich ist, das Immunsystem so gezielt gegen Krebs einzusetzen, als man diese Therapien, jetzt die Checkpoint-Inhibitoren, hatte. Jetzt, wo wir erste Medikamente haben, sehen wir, dass das funktioniert. Und genauso müssen wir, um das sauberer zu tunen, sauberer einzustellen, wieder neue Wirkstoffe finden. Entweder einen zweiten Wirkstoff, mit dem wir dann die Überreaktion wieder hemmen, oder wir müssen die Wirkstoffe noch gezielter machen.
Um zu verstehen, welchen Weg Olaf Groß und Emilia Neuwert da gerade gehen, müssen wir ein wenig tiefer einsteigen in die Funktion unseres Immunsystems. Ein Schlüsselbegriff ist der Signalweg. Denn in unserem Körper muss es ja ein Kommunikationssystem geben, das sagt: Achtung, hier kommt ein Virus oder ein Bakterium. Wir müssen jetzt Plan A oder B einleiten.
Lebende Systeme müssen ja reagieren. Sie müssen verstehen, was ist in mir drin los und was ist um mich drum los. Das einfachste Beispiel ist eben die Erkennung von einem Krankheitserreger durch eine Immunzelle. Ich muss die Anwesenheit erkennen, ich muss adäquat darauf reagieren. Das ist letztlich Informationsverarbeitung im lebenden System. Eine Zelle sieht was, eine Zelle denkt praktisch drüber nach mit Hilfe ihrer Proteine, die die Signale weiterleiten und verarbeiten, die Signale kontextualisieren. Also zum Beispiel das gleiche Signal kann in einer anderen Zelle, in einem anderen Zelltypen zu einer anderen Reaktion führen. Das nennen wir Kontextualisierung, dass die Umgebung, auch das Organ, in der sich die Zelle befindet, mit einbezogen wird. Und so führt Signalfortleitung und Signalverarbeitung dazu, dass ein Eingangssignal zu einer Reaktion führt und das lebende System darauf reagieren kann. Das heißt, es ist voller Schalter. Ein Beispiel, das ich gerne habe, ich weiß nicht, ob Sie sich an die 20 Jahre alte Pirelli-Reifenwerbung erinnern. Power is nothing without control. Und das ist genau der Punkt. Ein Automotor braucht einen Starter und der Starter braucht eine Batterie und die Batterie braucht einen Zündschlüssel, damit das ganze System läuft. Und letztlich, ohne den Schalter nützt einem der Motor überhaupt nichts. Und so ist das hier auch. Wir müssen die ganze Kraft, die in unserem Körper steckt, die in unseren Zellen steckt, in die richtige Richtung leiten, indem wir die richtigen Schalter betätigen.
Emilia Neuwirth hat noch eine schöne Analogie dafür.
Also im Endeffekt können wir uns unseren Körper vorstellen wie eine große Stadt, in der wir sehr, sehr viele Interakteure haben, die miteinander kommunizieren müssen und die verschiedene Funktionen in dieser Stadt erfüllen. Und es gibt eben Signalwege, das könnten wir uns dann vorstellen, wie zum Beispiel die Straßen oder das Straßensystem in so einer Stadt. In diesem Straßensystem haben wir verschiedene, zum Beispiel Verkehrszeichen, die Kommunikation zwischen den Akteuren in diesem Fall auf der Straße steuern oder dazu beitragen oder helfen, dass quasi diese Kommunikation zwischen den Akteuren in der Stadt funktionieren kann.
Und weiß man, ob die Signalwege zumindest bei jedem Menschen gleich funktionieren oder ob die da auch wieder total unterschiedlich sind?
Auch da wissen wir heute schon, dass es Unterschiede zwischen Menschen geben kann, was dann eben auch dazu führt, dass zum Beispiel die einen Autoimmunerkrankungen entwickeln, während die anderen keine Autoimmunerkrankungen entwickeln oder zum Beispiel manche Menschen allergisch reagieren auf bestimmte Stoffe aus der Umwelt, während die für andere Menschen überhaupt gar kein Problem sind. Und das bedingt dann eben auch, dass wir sehr unterschiedlich reagieren können eben auf Einfluss von außen, also auf Medikamente.
Und das Ziel wäre dann sozusagen, dass man die Prozesse gezielt beeinflusst, damit man dann personalisierte Therapien entwickeln kann.
Genau, also das ist genau das richtige Stichpunkt in dem Zusammenhang, personalisierte Medizin. Das ist ja ein ziemlich heißes Thema im Moment im Feld und das ist eigentlich das, wo wir hinkommen wollen, dass wir quasi in jedem Einzelfall genau verstehen, was ist eigentlich die Ursache für eine bestimmte Krankheit und wie können wir diese quasi genau fein modellieren, um dann die Krankheit im Endeffekt zu behandeln.
Über das Thema personalisierte Medizin oder Präzisionsmedizin hatten wir ja gerade erst eine Episode hier im Podcast. Bitte gerne nachhören. Die Forscherinnen und Forscher versuchen jetzt also, Wirkstoffe zu finden, die unser Immunsystem bremsen oder verstärken können.
Ja, also erstmal versuchen wir eben von der Grundlagenforschung her zu verstehen, wie die verschiedenen Signalwege, also die Kommunikation im Körper funktioniert in bestimmten Krankheiten oder auch im Steady State, also im gesunden Zustand. Und was wir dann versuchen, ist, dass wir ein biologisches effektbasiertes Screening für Medikamente machen. Das heißt, wir kommen von der Biologie her, schauen uns die biologischen Effekte an und nehmen die, um damit nach neuen Medikamenten zu suchen.
Es gibt grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen, wie man einen Wirkstoff finden kann. Was wir dafür machen, das sind sogenannte effektbasierte Suchmethoden, sogenannte Screens. Also wir entscheiden uns nicht vorher schon, wo genau wir den Mechanismus aktivieren wollen, sondern wir identifizieren einen ganzen Signalweg und sagen, okay, dieser Signalweg, von dem glauben wir, der ist vielversprechend. Und dann suchen wir nach Aktivatoren oder Inhibitoren, die den ganzen Signalweg anschmeißen und wissen dann erstmal noch gar nicht genau, wo genau aktivieren die jetzt. Aber wir kriegen das Resultat, das wir wollen. Und wir arbeiten uns dann sozusagen von der Mitte des Prozesses in beide Richtungen vor. Wir versuchen besser zu verstehen, warum aktiviert oder inhibiert das Medikament, das wir gefunden haben, und wie können wir das einsetzen. Ob ein bestimmter Signalweg, ein bestimmter Immunmechanismus therapeutisch vielversprechend ist, kann ich ja erst testen, wenn ich ein Medikament habe, um den zu beeinflussen. Wenn wir dann was Vielversprechendes haben, dann haben wir einen relativ weiten Weg Richtung Medikamentenentwicklung schon hinter uns und können dann ansetzen und das weiterentwickeln.
Was, glaube ich, viele nicht wissen, ist, wie der Zeitstrahl eigentlich aussieht, bis ein Medikament dann wirklich in der Packung ist und von dem Patienten eingenommen werden kann oder vom Arzt erstmal verschrieben werden kann. Das heißt, es geht um viele, viele Jahre, weil es eben um die Sicherheit geht und eben auch um die Wirksamkeit. Man muss erstmal sehen, ob das wirksam ist, oder? Was man da sich ausgedacht hat.
Genau, typischerweise ist ein Entwicklungszeitraum für so ein neues Medikament von der ersten Idee bis zum finalen Medikament, was dann auf dem Markt oder in der Klinik ist, zwischen 15 und 20 Jahre. Das ist eine sehr teure Entwicklung. Wir brauchen viele beteiligte WissenschaftlerInnen, die an den Sachen forschen. Und eben gerade diese klinischen Testungen, die laufen sehr lange, weil wir uns natürlich einfach sicher sein wollen, dass wir auch in Langzeitstudien sehen, dass diese Moleküle wirksam und sicher sind.
Ja, wir müssen die Angriffspunkte finden. Wo können wir angreifen, um das System wieder in die Balance zurückzubringen, ohne dann gleich Störeffekte zu haben, ohne dann zum Beispiel eine chronische Entzündung zu hemmen, aber dann gleich den Preis zu haben, dass ich dann die Wahrscheinlichkeit von Infektionskrankheiten oder von Krebs wieder erhöhe.
Wie kann denn ein Medikament überhaupt gezielt eine Immunreaktion auslösen?
Ja, also erstmal ist, glaube ich, der wichtigste Schritt dabei, dass wir die Biologie dahinter vollständig verstehen müssen, um gezielt eine Immunantwort zu steuern oder auszulösen. Und dadurch müssen wir dann verstehen, welche Interaktionspartner wir gezielt modulieren müssen, um dann gezielt nach Molekülen zu suchen, die eben sehr spezifisch an diesen Interaktionspartnern angreifen oder diese modulieren.
Das heißt, man versucht, Signalwege oder Signale zu finden, die dann gezielt aktiviert oder unterdrückt werden können, damit man so eine Balance kriegt. Weil es geht ja, wenn ich das richtig verstanden habe, immer um die Balance. Wir wollen ja auch nicht, dass es dann wieder überschießend ist, dass es zu viel ist, sondern wir wollen eigentlich am besten so einen Schalter haben, wo man richtig einstellen kann, wie viel man gerade braucht an Immunantwort, oder?
Genau, das ist richtig. Also ein Problem im Moment ist oft, dass die Medikamente, die wir haben, die auf das Immunsystem wirken, relativ unspezifisch sind. Und das heißt, der Schalter, den wir haben, der ist sehr grob. Also es ist im Endeffekt ein An oder Aus. Das hat zur Folge, dass wenn wir zum Beispiel PatientInnen mit Autoimmunerkrankungen behandeln, die bekommen dann immunsupprimierende Medikamente, die dann aber wiederum das Immunsystem so stark unterdrücken, dass die natürliche Immunantwort gegen Krankheitserreger nicht mehr richtig funktioniert. Und wir dann natürlich Probleme bekommen mit immer wiederkehrenden Infektionen. Und die Kunst dabei ist es jetzt eben, einen Schalter zu finden, der eher wie man kann sich vorstellen, wie ein Dimmer funktioniert, sodass man quasi sehr fein einstellen kann, wie man die Immunantwort reguliert, um dann genau in der Mitte, also in der Balance des Immunsystems rauszukommen.
Wie realistisch ist das, dass man so einen Dimmer findet?
Es ist natürlich eine sehr große Vision, aber ich glaube, wir brauchen große Visionen, um ja auch große Schritte voranzumachen, und es wird sicherlich noch viele Jahre dauern, und dieser sehr feine Schalter wird auch nicht für jeden Menschen der gleiche Schalter sein. Da kommt wieder das Stichwort personalisierte Medizin ins Spiel. Aber wir können durch unsere Forschung sicherlich ein Stück weit dazu beitragen, dass zumindest für einen bestimmten Anteil an Menschen dieser sehr spezifische Schalter gefunden werden kann.
Was sind so die größten Hürden oder Schwierigkeiten?
Wir arbeiten immer in Modellsystemen, und es gibt quasi immer einen Schritt, in dem wir die Ergebnisse aus unserem Modellsystem in die, ich sag mal in Anführungszeichen, echte Welt übersetzen müssen, also in die Anwendung am Menschen. Und oftmals ist es auch so, dass das die größte Hürde ist, an denen dann auch ein großer Anteil eigentlich der Medikamentenkandidaten scheitert, weil wir im präklinischen Setting sehr gute Ergebnisse erreichen, die dann aber wiederum nicht übersetzt werden kann in das Setting in der Klinik.
Übrigens spielen die sogenannten Mitochondrien auch eine große Rolle in dieser Forschung. Erinnert ihr euch an den Schulunterricht? Da wurden die Mitochondrien als Kraftwerk der Zelle bezeichnet. Und die haben auch einen Einfluss auf unsere Immunantwort. Und gleich noch ein Begriff aus dem Biologieunterricht: Makrophagen. Das sind die großen Fresszellen des Immunsystems, die dafür da sind, Krankheitserreger und tote Zellen abzuräumen und aufzufressen. Und die haben viele verschiedene Immunrezeptoren, also sozusagen Sensoren für Viren und andere Erreger.
Und da haben wir uns mit einem bestimmten Signalweg auseinandergesetzt, und das ist das Inflammasom. Das ist ein Signalweg, der ganz wichtig ist für die Aktivierung von Entzündungsreaktionen, weil es einen ganz bestimmten Botenstoff, der besonders entzündungsfördernd ist, kontrolliert und aktiviert. Und es gibt verschiedene Inflammasome, und eins davon ist erstaunlich, weil obwohl wir es haben und Mäuse es haben und viele andere Lebewesen es haben, wissen wir hauptsächlich, dass es uns krank macht. Es treibt pathologische Entzündungsprozesse an. Das macht aber keinen Sinn, dass die Evolution uns was gegeben haben soll, um uns zu ärgern. Das heißt, für irgendwas muss es gut sein, und für was es gut sein soll, haben wir versucht zu verstehen. Und dabei haben wir uns auseinandergesetzt mit zwei verschiedenen, ganz wesentlichen Prozessen in Zellen, die mit Mitochondrien in Zusammenhang stehen. Das eine ist die Inflammasomaktivierung, und das andere ist der Zelltod.
Das ist übrigens ziemlich faszinierend, finde ich. Der Körper kann überflüssige Zellen ganz gezielt abräumen, indem er deren Zelltod auslöst, und dann kommt die Müllabfuhr in Form von Fresszellen und räumt auf. Bei diesem Zelltod haben auch Mitochondrien ihre Finger im Spiel, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Und die gerade angesprochene Inflammasomenaktivierung führt auch zu einer Form von Zelltod.
Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass irgendwie Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, eine Rolle spielen müssen zwischen diesen beiden unterschiedlichen Zelltodformen. Der eine entzündlich und der andere still und nicht immunaktivierend. Und was wir dabei herausgefunden haben, ist, dass beide Prozesse ganz eng mit der Energieproduktion in Mitochondrien zusammenhängen. Wenn die Mitochondrien keine Energie mehr für die Zelle zur Verfügung stellen können, dann verhindert das den stillen Zelltod und fördert stattdessen den inflammatorischen Zelltod.
Uns als Laien zeigt das, dass das Immunsystem sehr viel komplexer ist, als man sich das so vorstellt. Und die Wissenschaft weiß noch längst nicht alles darüber.
Genau. Jede Antwort führt zu mehreren neuen Fragen. Das ist so, ja. Also wir kommen weiter. Mir ist das als Student so gegangen. Im Studium hatte ich das Gefühl, man weiß schon total viel. Und je länger ich forsche, umso mehr merke ich, wie viel man noch nicht weiß. Das ist auch was, glaube ich, was auch im Studium wichtig ist zu vermitteln. Die die Lehrbücher klingen so abgeschlossen. Sie stellen ja nur das dar, was man weiß, aber es gibt noch so vieles, was man nicht weiß. Und für einen Wissenschaftler ist gute Fragen stellen die halbe Miete. Was kann ich mit den Methoden, die mir heute zur Verfügung stehen, beantworten? Viele Dinge kann ich nicht beantworten, obwohl ich die Frage erkenne, weil es keine Methoden gibt. Und viele Dinge, auf die ich die Methoden anwenden könnte, sind schon bekannt. Und das zu finden, was ist neu, was ist interessant, was ist wichtig und ich kann es auch bearbeiten, das ist ganz wesentlich.
Führt natürlich auch dazu, dass man erstmal, um auf dieses Level zu kommen, um weiter forschen zu können, also dieses Grundlevel an Wissen, das wird ja auch immer größer. Das heißt, man muss auch erstmal immer viel mehr lernen, bis man einsteigen kann, oder?
Das ist auch was, wo der Exzellenzcluster wahnsinnig wichtig dafür ist, weil er uns hilft, über den Tellerrand zu schauen. Die Durchbrüche, das wirklich Neue, entsteht häufig in dem Bereich, wo die wissenschaftlichen Felder aneinanderstoßen. Da muss ich aber aus der Comfortzone raus. Da muss ich mich mit Dingen auseinandersetzen, wo ich ab und zu tatsächlich auch offensichtlich mal mich nicht auskenne. Und dafür hilft der Cluster sehr, dass wir Leute, die aus klassisch unterschiedlichen Feldern sind, zusammenbringen und dass wir uns auf dieser Sprache des Lebens auf eine gemeinsame Ebene begeben können. Also in diesem molekularen Bereich der Signaltransduktion sind viele Dinge ähnlich. Und da versteht man sich dann plötzlich wieder.
Welche Disziplinen kommen denn da so zusammen in Ihrem Fall?
Das ist im Grunde die kompletten Lebenswissenschaften, die wir sehen in Freiburg vertreten sind. Also ich werde klassisch der Immunologie zugerechnet, obwohl ich eigentlich sagen würde, ich bin Signalforscher und ich mache das halt zufällig in Makrophagen und im Zusammenhang mit der angeborenen Immunität. Aber mein Zugang zur Signalforschung kam aus den Pflanzenwissenschaften, aus der Botanik. Und ich bin dann erst in der Doktorarbeit in den medizinisch-immunologischen Kontext gewechselt. Aber es war immer, dieses Signaling war immer mein Kernthema. Und genauso sind hier in Freiburg auch die Pflanzenwissenschaften dabei, die Entwicklungsbiologie, die Biochemie, also wir gehen von Strukturbiologie, tatsächlich von Proteininteraktionen bis zu Krankheitsbedeutungen. Ja, wir nennen das Signaling across Scales, also dass wir Signalprozesse über Skalen in Raum und Zeit hinweg erforschen. Und das ist immer, ein Wissenschaftler geht normalerweise nur einen Skalenschritt. Ich erforsche auf einer Proteinskala und dann gehe ich einen Schritt und gucke mir die zelluläre Skala noch mit an, was es da für Konsequenzen hat. Oder ich arbeite auf einer zellulären Skala, dann gehe ich den einen Schritt und frage nach dem Organ. Und wenn wir das aber über viele Skalen hinweg machen wollen und da erfolgreich miteinander forschen wollen, dann brauchen wir dafür Partner. Die finden wir im Cluster.
So, am Anfang der Folge habe ich ja gesagt, dass es hier um eine ganz besondere Erfolgsgeschichte geht. Und zu der kommen wir jetzt. Denn Olaf Groß und Emilia Neuwirth forschen nicht nur im stillen Kämmerlein. Sie haben es gewagt, in die Ausgründung zu gehen. Das heißt, sie haben eine Firma gegründet, in der ihre Forschungsergebnisse weiterentwickelt werden. Ein mutiger Schritt, wenn man so etwas noch nie gemacht hat.
Ja, also mit der Immunotherapeutics wollen wir neue Wirkstoffe finden und entwickeln, die auf unser Immunsystem wirken. Das können einerseits Wirkstoffe sein, die zum Beispiel das Immunsystem unterdrücken. Da könnte man sich vorstellen, dass das eben im Rahmen von Autoimmunerkrankungen zu neuen Medikamenten entwickelt werden würde. Wir schauen uns aber auch Wirkstoffe an, die das Immunsystem aktivieren. Hier wäre eine mögliche Anwendung, dass wir unser Immunsystem gezielt aktivieren, um zum Beispiel Krebserkrankungen zu behandeln. Und wir sind quasi, ja, man könnte es sich vorstellen wie ein Inkubator für die große Pharmaindustrie. Also die spätphasige Entwicklung wird dann abgegeben an große Pharmakonzerne, die da die Expertise haben und sich da sehr gut auskennen. Und wir sitzen aber eben ganz am Anfang der Wirkstofffindung und haben da eben den großen Vorteil, dass wir sehr nah an der akademischen Forschung sind.
Also im Grunde muss ich sagen, empfinde ich das fast als Pflicht, das dann auch zu machen, weil es erreicht nie den Patienten, wenn wir nicht auch gründen und die Idee vorantreiben. Manchmal wird so gesagt, nein, ich möchte das der Menschheit zur Verfügung stellen. Wir patentieren das nicht, sondern wir publizieren das und stellen das zur Verfügung und dann könnte die Pharmaindustrie damit machen, was sie will. Nur wenn das nicht patentiert wird, dann hat die Pharmaindustrie keinen Schutz, mit dem sie die Investitionen dann auch wieder reinholen kann. Das heißt, etwas, das ich publiziere und nicht patentiere, ist verloren für den Patienten, für die Gesellschaft. Und das ist der Grund, warum man das als Wissenschaftler selbst vorantreiben muss.
Inhaltlich passt ja alles perfekt zusammen. Olaf Groß wollte einen sogenannten Screen machen. Er wollte einen Satz von 50.000 Verbindungen durchsuchen, um neue Wirkstoffe zu entdecken. Emilia Neuwirth kam als Doktorandin dazu. Das war der Beginn der Geschichte.
Das passte schon sehr gut zusammen. Die Emilia hat sich entschieden, nicht in die Apotheke zu gehen und nicht in die Pharmaindustrie zu gehen, sondern eine grundlagenwissenschaftliche Doktorarbeit zu machen. Ja, und ich wollte ein Screen machen und das passte von den Kompetenzen her dann einfach genau zusammen. Das war jetzt auch sehr erfolgreich. Und dann halt eine Gründerpersönlichkeit zu haben, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Die Emilia ist ja selbst jetzt CEO von unserem Startup und nicht jeder Doktorand hat Lust darauf, das zu machen. Die einen haben so einen Gründergeist, aber keine Idee und die anderen haben Ideen, aber keinen Gründergeist. Aber jemanden zu haben, der beides will, das ist schon Glück. Am Ende hoffentlich Glück für den Patienten.
Verstehen Sie aber, dass viele Forscherinnen und Forscher Angst davor haben oder zumindest diesen Schritt eben sich nicht so trauen, weil es halt wirklich was ganz Neues, ganz anderes ist?
Ja, genau. Und als Wissenschaftler bin ich gewohnt, dass ich Experte bin. Na klar, verstehe ich das. Aber es ist nicht so kompliziert, wie man denkt.
Ich glaube, es ist mehr Energie und Zeit, die man in so eine Ausgründung stecken muss, als man vielleicht primär erstmal erwarten würde, wenn man darüber nachdenkt, auszugründen. Es ist auch gut, wenn sich ein Team findet, in dem quasi auch klar ist, dass Leute Vollzeit an dieser Ausgründung arbeiten können, weil ohne das funktioniert es nicht. Also nebenher quasi ausgründen und hauptberuflich auch noch forschen und auch noch Lehre machen. Das sind sehr viele Hüte. Das ist relativ unrealistisch, dass das funktioniert.
Was raten Sie?
Mit Leuten reden, die erfolgreich gegründet haben. Man kann da viele Kurse besuchen und Bücher lesen, aber am Ende hilft es am meisten, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, der den Prozess schon mal gegangen ist. Hier in Freiburg arbeiten wir zum Beispiel mit einem sogenannten Business Angel zusammen. Das ist jemand, der erfolgreich gegründet hat und der jetzt sich darauf spezialisiert hat, Startup-Ideen zu finden und mitzugründen und die betriebswirtschaftlich-juristisch-strategische Seite mit abzudecken. Also der einfach weiß, was man tun muss. Ja? Was nehme ich überhaupt für eine Unternehmensform? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Was muss ich bedenken, weil ich es nicht ändern kann? Wenn ich es am Anfang nicht gleich in die Satzung des Startups reinschreibe, kann ich es nicht mehr ändern. Und vieles scheitert dann auch an solchen Sachen.
Ich kann mir vorstellen, dass viele dann Angst haben, dass sie praktisch dadurch nicht mehr so viel Zeit haben für ihre eigentliche Forschung, sondern sich mit Dingen auseinandersetzen müssen, die sie vielleicht gar nicht so sehr interessieren, die ja eben nicht das Fachgebiet sind, oder?
Ja, wobei so eine Wirkstoffforschung ist ja auch Grundlagenforschung. Also es wird ja auch viel Forschung immer noch betrieben mit Medikamenten, die längst am Markt sind. Da gibt es ja immer noch viel, wie ich die Medikamente benutzen kann, um entweder zum Beispiel Signalwege zu verstehen oder auch, wo Grundlagenwissenschaftler fragen, ob ein bestimmtes Medikament auch bei einer anderen Erkrankung funktionieren kann. Also ich empfinde das eigentlich als Fortsetzung der Grundlagenforschung, die wir machen.
Also der Appell an die Kolleginnen und Kollegen, reden und dann machen.
Absolut.
So, und mit diesem Aufruf sind wir schon am Schluss der Episode angekommen. Wenn ihr noch mehr vom Exzellenzcluster ZIPS hören möchtet, dann empfehle ich euch die Folge Die Sprache des Lebens – biologische Signale erkennen und nutzen vom Juli 2023. Ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Monat wieder mit dabei und taucht mit mir ein in ein Gebiet der Wissenschaft. Bis dahin, bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.